Deutschlandfunk. Der Mittag.
Unter Mikrofon weiterhin Jörg Münchenberg in unserem Sondersendeschema der Mittag. Herzlich willkommen. Und das sind die Wirtschaftsthemen in der kommenden halben Stunde. Das Sondergutachten der Wirtschaftsweisen zur Corona-Krise. Wir schauen natürlich an die Frankfurter Börse. Die Europäische Bankenaufsicht, sie fordert die Banken auf, die Dividendenzahlung bis Oktober auszusetzen. Und die Insolvenzsorgen des deutschen Mittelstandes. Die globale Wirtschaft ist durch das Coronavirus abrupt in die Krise geraten. Welcher Einbruch aber ist insgesamt zu befürchten? Was kann die Politik tun, um die Folgen abzufedern bzw. für eine schnelle Erholung zu sorgen? Mit diesen Fragen haben sich die Wirtschaftsweisen, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, kurzfristig auseinandergesetzt. Ihr Sondergutachten, das haben sie heute Morgen auf einer virtuellen Pressekonferenz vorgestellt, und Brigitte Scholtes hat sich das angehört.
In ihrem Sondergutachten haben die Wirtschaftsweisen drei Szenarien entwickelt. Maßgeblich dafür sind vor allem die Länge und das Ausmaß der Einschränkungen der gesundheitspolitischen Maßnahmen. Das Basisszenario geht von einem Shutdown von 5 Wochen aus und einer Erholung von 3 Wochen, erläuterte Lars Feld, Vorsitzender des Sachverständigenrats, in einer Videokonferenz.
Weil aber dieses Jahr, im Jahr 2020, das erste Quartal noch bis Mitte März ziemlich gut gelaufen ist, auch weil die Natur des Schocks ja nochmal eine ganz andere ist als während der Finanzkrise, und unterstellt, dass wir in der zweiten Jahreshälfte, so ab dem dritten Quartal, wieder in den Normalbetrieb hineingehen können, erwarten wir einen Jahresverlauf, negative Wachstumsrate von -2,8% für das Jahr 2020.
2021 könnte das Bruttoinlandsprodukt dann sogar um 3,7% steigen. Eine längere Dauer der Krise könnte einen Einbruch um bis zu 5,4% im laufenden Jahr zur Folge haben. Eine Erholung könne aber relativ schnell gehen, glaubt der Sachverständigenrat, der aktuell nur aus 3 statt 5 Mitgliedern besteht. Die beiden neuen Mitglieder müssen noch von der Bundesregierung berufen werden. Warum der Rat da recht optimistisch ist, erklärt Ratsmitglied Volker Wieland.
Es ist nicht wie in einem Krieg, ja, einem Krieg, in dem jetzt der Kapitalstock zerbombt wäre oder die Arbeiter an der Front sind. Es ist die Möglichkeit, sobald die Maßnahmen aufgehoben werden, dass wir wieder in der Weise arbeiten und den Kapitalstock, die Unternehmen so nutzen, was da Produktionskapazitäten da ist wie vorher.
Die Bundesregierung habe bisher richtige Maßnahmen in der Krise ergriffen, loben die Wirtschaftsweisen, die sich in diesen außergewöhnlichen Zeiten um Konsens in diesem Gutachten bemüht haben. Deshalb plädieren sie gemeinschaftlich für den Einsatz des Rettungsschirms ESM, um anderen Ländern im Euroraum zu helfen. Der aber solle Kredite nur mit möglichst geringen Auflagen versehen, etwa mittelfristig das Versprechen einer Schuldenreduzierung. Lars Feld nannte einen weiteren Vorteil des ESM.
Das würde dann schon auch die Möglichkeit eröffnen, von Seiten der EZB mit OMT zusätzlich zu finanzieren. Es würden also zusätzliche Mittel zustande kommen, ohne dass die Schuldenquote der Länder dadurch durch das OMT erhöht würde.
Dieses Anleihekaufprogramm sei zudem höchstrichterlich abgesichert. Corona-Bonds hält zwar Ratsmitglied Achim Truger auch für eine Alternative, doch die sehen die beiden anderen wegen der gesamtschuldnerischen Haftung der Euro-Länder skeptisch. Die Wirtschaftsweisen drängen aber, alles zu tun, damit die Renditeaufschläge der Krisenländer nicht wieder steigen. Eine neuerliche Staatsschuldenkrise müsse unbedingt vermieden werden. Wichtig sei auch, bald ein Ausstiegsszenario zu kommunizieren, glauben die Wirtschaftsweisen. Volker Wieland.
Man kann zumindest anhand gewisser Kriterien etwas klarstellen, wie kann es weitergehen. Das wäre jetzt dringend zu entwickeln, weil das kann ja auch dann die wirtschaftliche Situation stabilisieren.
Sagt der Wirtschaftsweise Volker Wieland im Beitrag von Brigitte Scholtes. Ja, und aufmerksam wurden die Empfehlungen der Wirtschaftsexperten natürlich auch an der Frankfurter Börse verfolgt. Da schalten wir jetzt hin. Dorte Holz, wie kam denn das Sondergutachten bei den Anlegern an?
Ja, Herr Münchenberg, im Börsensaal geht es natürlich genauso emotional zu wie draußen im richtigen Leben. Die Gefühle, die Stimmungen schwanken heftig. Der DAX ist mit Pluspunkten in den Handelstag gestartet, fiel dann wie ein Stein runter und hat sich nach der Pressekonferenz tatsächlich wieder gefangen. Es geht nur noch leicht runter, um 0,5% auf 9.580 Punkte. Die Wirtschaftsweisen gehen in ihrem Hauptszenarien ja davon aus, dass auf den Steinabsturz eine kräftige Erholung folgt. Im schlimmsten Fall könnte die Wirtschaft um 5,5% 4,4% schrumpfen. Und da gibt es weit schlimmere Szenarien. Manche gehen in diesem Jahr sogar von einem Absturz der Wirtschaftsleistung von bis zu 20% aus. Vor der Sendung habe ich mit David Kohl, dem Chefvolkswirt Deutschland der Schweizer Bank Julius Bär, gesprochen. Ja, wer hat denn recht, die Wirtschaftsweisen oder die absoluten Schwarzseher?
Die Wahrheit wird wohl irgendwo dazwischen liegen. Also man kann schon ein bisschen mehr Rückgang erwarten in der derzeitigen Rezession. Das liegt vor allem daran, dass plötzlich von einem Tag auf den anderen sehr große Wirtschaftsbereiche hier jetzt in den Stillstand gekommen sind. Aber das bedeutet auch, dass wir dann, wenn das einmal wieder zurückgeht, dass wir eine kräftige Erholung sehen werden.
Es gab durchaus Lob für die Maßnahmen der Bundesregierung. Das schnelle und entschlossene Handeln wird hervorgehoben. Aber wie lange reicht denn das staatliche Geld?
Da ist vielleicht der Blick auf die Finanzmärkte sehr gut, um das zu beurteilen. Das Geld reicht im Prinzip so lange, solange man sich zu niedrigen Zinsen finanzieren kann an den Finanzmärkten. Und das ist immer noch der Fall. Das heißt, wir haben hier noch Spielräume, gerade für Deutschland, dass der Staat hier noch weitere Stützungsmaßnahmen aufbringen kann.
Ja, Deutschland ist in einer recht komfortablen Position, sogar in einer richtig guten, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern. Italien ist schon so hoch verschuldet, dass eigentlich kein Spielraum mehr da ist. Das schreit doch nach einer Vergemeinschaftung der Schulden.
Ja, kann man so sehen. Natürlich muss man dazu sagen, auch bei Italien ist nicht die Frage des Schuldenstandes hier entscheidend, sondern wirklich, wie stark ziehen die Finanzmärkte mit, wie lang lassen die Finanzmärkte Italien sich hier finanzieren an den Kapitalmärkten. Und da sind natürlich verschiedene Maßnahmen, die schon jetzt helfen, diese Zinsen auch für Italien relativ niedrig zu halten. Aber ganz klar ist, dass es natürlich helfen würde, gerade für die speziellen Maßnahmen, die verbunden sind mit der Corona-Krise, dass man hier Fazilitäten schafft, dass man hier Haftungen schafft, gemeinschaftliche Haftungen schafft, um eben die Kosten zu dämpfen für die Maßnahmen, die ja ohnehin anfallen.
Also Corona-Bonds, Sie sind dafür?
Ja, das ist ein ganz klarer Fall, wo man so eine Gemeinschaftshaftung ausprobieren könnte und ausprobieren sollte. Natürlich muss man irgendwie sicherstellen, zu fragen, wird dieses Geld denn auch dann für die entsprechenden Folgen der Corona-Krise eingesetzt oder wird dieses Geld dann in Italien oder in Frankreich für andere Zwecke eingesetzt? Also eine gewisse Kontrolle ist auch hier notwendig.
Der ehemalige Vizekanzler Sigmar Gabriel hat der EU am Wochenende völliges Versagen vorgeworfen. Auch Deutschland müsse mehr tun. Auf 10 Milliarden mehr Schulden komme es nicht an. Ist das so einfach?
Man muss schon festhalten, dass in dieser Krise erstmal die nationalen Interessen hier in den Vordergrund getreten sind. Sicherlich kann man dort die Politik ein bisschen in Schutz nehmen, weil man sich eben nicht auf alle Dinge konzentrieren kann und weil die Geschwindigkeit, mit der diese Krise eingetroffen ist, sehr, sehr schnell war. Und dann wirklich die europäischen Themen, die europäische Solidarität hier eher hinten angestellt wurde.
Aber es nützt natürlich nichts, wenn unsere wichtigsten Handelspartner in der Eurozone wirtschaftlich gesehen auf der Intensivstation bleiben, Deutschland sich erholt. Es ist doch in unserem eigenen Interesse, da mehr zu tun und jetzt schon vielleicht damit anzufangen.
Das ist vollkommen richtig, dass man hier eine Solidarität zum Tragen kommen lassen sollte, eben auch bei der finanziellen Unterstützung. Man tut das teilweise bei den im Gesundheitssystem selbst für Italien, aber sicherlich ist hier noch mehr gefordert. Das hilft eben auch dann, die Erholung möglichst schnell zu gestalten, wenn die Gesundheitsbedrohung dann vorbei ist.
Es ist eine weltweite Pandemie, vor allem mit dramatischen Folgen für ärmere Länder, für ganze Kontinente. Wer muss und wer kann eine internationale Hilfe koordinieren, damit es auch international wieder gelingt, dass sich die Wirtschaft erholt?
Ja, die gute Nachricht ist, dass man hier bestimmt keine neuen Institutionen schaffen muss, sondern man hat für die Finanzhilfen in der Regel den Internationalen Währungsfonds und für die Koordinierung auf der Gesundheitsebene die Weltgesundheitsorganisation.
Ja, funktionierende Institutionen, das ist immerhin ein Lichtblick. Und das war David Kohl von Julius Bär.
Ja, apropos Lichtblicke, gab es denn heute welche bei den DAX-Werten?
Da gibt es einige. Die Postaktie hat sich ganz nach vorne geschoben. Die Post profitiert über ihre Tochter DHL zum einen von der starken Zunahme des Onlinehandels in der Corona-Krise. Die Post will aber auch beim normalen Briefverkehr auf die verschärfte Krise reagieren. Sie plant einen Notfallbetrieb. Im Extremfall sollen nur noch wichtige staatliche Stellen beliefert werden. Unser Briefkasten könnte also leer bleiben und die Aktien steigen um 4%.
Frau Holz, nun fragen ja viele Unternehmen derzeit nach staatlicher Hilfe. Der Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann hat sogar eine vorübergehende Verstaatlichung der Lufthansa gefordert. Was sagen denn die Börsenexperten dazu?
Naja, beim Wort Verstaatlichung schrillen an der Börse normalerweise die Alarmglocken, aber auch hier werden tatsächlich solche Szenarien durchgespielt, denn die Luftfahrtbranche musste ja schon früh eine Vollbremsung hinlegen, verdient nichts mehr, stillgelegte Flugzeuge kosten aber sehr viel Geld, aber Lufthansa-Aktien bleiben unter Druck. Der Hersteller von Triebwerken für Flugzeuge MTU ist sogar größter DAX-Verlierer und auch Airbus-Aktien werden im großen Stil verkauft, also solche Gedankenspiele kommen auf jeden Fall nicht gut an.
In der Krise liegt ja manchmal auch eine Chance, sprich sie bringt auch manchmal was Neues hervor. Es gibt jetzt zum Beispiel Online-Hauptversammlungen. Bayer hat da den Anfang gemacht. Sind denn die Aktionäre glücklich mit dieser Lösung?
Die sehen das mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Zuerst muss man wirklich festhalten, dass Online-Hauptversammlungen eine kleine Revolution sind. Es galt bisher immer die Präsenzpflicht. Viele Unternehmen dürften sich aber jetzt darüber freuen, denn dann fällt vielleicht die eine oder andere unangenehme Nachfrage von Aktionären unter den Tisch. Gerade bei Bayer im Zusammenhang mit den Glyphosat-Klagen. Kleinanleger fürchten aber, dass damit ihre Rechte beschnitten werden.
Schauen wir noch auf den Medizinproduktehersteller Dräger. Der ist ja gerade ziemlich schwer gefragt.
Ja, denn das Lübecker Unternehmen stellt das her, was in diesen Zeiten am dringendsten gebraucht wird. Atemschutzmasken und vor allem Beatmungsgeräte. Da ist Trägerwerk sogar weltweit führend. Die Anfragen kommen aus aller Welt. Der Konzern kann bei weitem nicht das liefern, was gebraucht wird, obwohl Trägerwerk die Produktion schon verdoppelt hat und weiter hochfahren will. Klar, dass das an der Börse honoriert wird. Ja, und schauen wir noch zum Euro. Der Euro hält sich über der Marke von $1.10. Es gibt auch kräftige Kursgewinne am Anleihemarkt. Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich bis zu 6,97 €. Die Umlaufrendite fällt um 7 Basispunkte auf -0,51%. Gold steigt weiter um $5 auf $1,626. Gold gilt derzeit tatsächlich als sicherer Hafen. Und man muss auch auf den Ölpreis schauen. Der ist tatsächlich im freien Fall. Ein Fass Öl der Nordseesorte Brent kostet gerade noch $23. Ein Einbruch von fast 9%. Und das ist der tiefste Stand seit 17 Jahren. Das ist natürlich einerseits gut für den Verbraucher, aber es ist auch ein echtes Krisensignal.
Und das war Dorothee Holz live von der Frankfurter Börse. Besten Dank für diese Informationen. In der Krise überdenken verschiedene börsennotierte Unternehmen gerade ihre ursprünglichen Dividendenpläne. Das Geld soll jetzt besser in den Unternehmen verbleiben, statt an die Aktionäre ausgeschüttet zu werden. Für die Banken gilt sogar eine klare Forderung der Europäischen Bankenaufsicht, jetzt erst einmal gar keine Dividenden zu bezahlen. Mischa Ehrhardt hat die Einzelheiten.
Viele Banken haben angekündigt, der Empfehlung der Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank zu folgen. So schütten etwa die niederländischen Banken ABN AMRO, ING oder Rabobank keine Dividende an ihre Aktionäre aus. Auch die italienische UniCredit will vorerst keine Gewinne an ihre Eigentümer ausschütten. Die beiden Schweizer Banken UBS und Credit Suisse dagegen halten an ihren Gewinnbeteiligungen für die Eigentümer fest. Sie fallen allerdings auch nicht unter die EZB-Bankenaufsicht. Bei der Commerzbank heißt es, man schaue sich die Lage genau an und werde dann entscheiden. Geplant hat das Bankhaus eine Dividende von 15 Cent pro Aktie.
Also ich denke, die Empfehlung, dass man über die Dividendenausschüttung nachdenkt, ist für jedes Unternehmen sinnvoll. Und ich gehe davon aus, dass die Unternehmen auch von sich aus darauf gekommen sind, dass sie die Dividendenvorschläge überdenken.
Sagt Franz Josef Leven, stellvertretender Geschäftsführer des Deutschen Aktieninstitutes in Frankfurt. Bei der Deutschen Bank stellt sich die Frage deswegen nicht, weil das Kreditinstitut angesichts eines Milliardenverlustes im vergangenen Geschäftsjahr ohnehin keine Dividende eingeplant hat. Die Bankenaufseher wollen mit ihrer Empfehlung, auf Dividenden und möglicherweise geplante Aktienrückkäufe zu verzichten, erreichen, dass kein Kapital aus dem Bankensystem abfließt. Denn möglicherweise würde das Geld in Zukunft dringend gebraucht. Ausgenommen von der Aufforderung sind Zahlungen innerhalb eines Konzerngeflechtes, wenn also etwa ein Tochterunternehmen Dividendenzahlungen an die Konzernmutter eingeplant hat. Auch andere Börsenkonzerne außerhalb des Bankensektors denken über ihre Gewinnausschüttungen angesichts der Corona-Krise nach. So hat der Triebwerksbauer und DAX-Neuling MTU angekündigt, voraussichtlich auf Dividendenzahlungen verzichten zu wollen. MTU leidet als Triebwerksbauer natürlich unter dem Stillstand in der Flug- und Reisebranche. Markus Duffner vom Dachverband kritischer Aktionärinnen und Aktionäre meint, man müsse die Lage der jeweiligen Unternehmen berücksichtigen. Eine allgemeine Empfehlung sei nicht angebracht.
Es gibt ja Unternehmen, die noch liquide sind und andere, wo man schon sieht, dass gar kein Geschäft mehr läuft, wie zum Beispiel in der Reisebranche. Andere Unternehmen haben ja angekündigt, sie wollen die Dividende für 2019 in vollem Maße ausschütten. Also wenn es die Liquidität nicht zu stark gefährdet, dann wäre das aus unserer Sicht also verantwortbar. Aber ich denke, man muss es sehr differenziert sich anschauen.
So hält Daimler-Chef Ola Källenius sein Unternehmen beispielsweise für finanziell solide ausgestattet und gut gerüstet. Die Aktionärinnen und Aktionäre könnten deswegen mit der geplanten Gewinnbeteiligung von 90 Cent pro Aktie rechnen. Aus vielen anderen Unternehmen heißt es, dass man die Lage weiter beobachtet und dann eine Entscheidung treffen wird. Und für einige Börsenunternehmen wird es für die Entscheidung etwas mehr Zeit geben. Denn manche Konzerne haben bereits angekündigt, ihre Hauptversammlungen wegen der Corona-Krise zu verschieben. Die Aktionärsversammlungen entscheiden letztlich darüber, ob sie dem Dividendenvorschlag ihres Managements zustimmen oder nicht. Der Bankenverband schließlich hält die aktuelle Empfehlung des Dividendenverzichtes für die Branche für vertretbar. Die Vorgabe der Bankenaufsicht aber müsse eine Ausnahme bleiben. Ansonsten würde es für Banken schwierig, langfristig Investoren zu finden.
Mischa Erhardt war das über die Debatte für einen Dividendenverzicht und der Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt gleich 13.51 Uhr. Sie hören den Mittag im Deutschlandfunk. Von 100 auf praktisch null die Corona-Krise. Sie setzt vielen Unternehmen extrem zu und die Sorgen gerade vor einer Insolvenz sind natürlich gewaltig. Bei einer Blitzumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages gab nun fast jedes fünfte Unternehmen an, dass es sich in einer Existenznot sieht. Was die konkreten Probleme sind und was helfen könnte, damit hat sich Jessica Sturmberg auseinandergesetzt.
Innerhalb von nur 3 Wochen hat das Coronavirus die Perspektive sehr vieler Unternehmen in Deutschland auf den Kopf gestellt. Statt guter Geschäfte befürchtet jedes fünfte Unternehmen nun, dass es durch die Krise in die Insolvenz geraten könnte. Vor allem der Mittelstand hat große Sorgen, wie der Hamburger Textilunternehmer Harald Heldmann.
Wir sind am Anfang der Saison, unsere Lager sind voll und wir haben keinen Cashflow. Dadurch sind die Konten relativ leer. Wir haben Kurzarbeitergeld beantragt. Aber ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt. Ich höre, 800.000 Anträge sind gestellt worden. Das wird eine gewisse Zeit dauern. Dieses Geld fließt und die Geschäfte, die brauchen im Moment Cashflow. Das bedeutet, Cash is King. Und wir können nur dann überleben, wenn wir eben halt darüber hinaus eben halt diese Unterstützung kommt.
Erklärte Heldmann in der ZDF-Sendung Maybrit Illner. Was er mit Unterstützung meint, sind die Hilfsprogramme des Bundes. Allerdings zeigt sich, dass vor allem mittelständische Unternehmen große Not haben, an das Geld zu kommen. Für Solo-Selbstständige und Betriebe bis 10 Mitarbeiter gibt es das Soforthilfeprogramm des Bundes. 9.000 oder 15.000 Euro je nach Größe, die direkt ausgezahlt werden. Diese Soforthilfen begrüßt der Geschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer Martin Wansleben, aber er weist auch darauf hin,
die gibt es für größere Unternehmen so nicht. Das ist gerade für den industriellen Mittelstand ein wirkliches Problem. Dann, was Unternehmen uns sagen, was ganz wichtig ist, sind Steuerstundungen, gerade jetzt auch bei der Umsatzsteuervoranmeldung. Und das nächste ist das ganze Thema KfW-Kredite, Förderbankkredite. Aber hier setzt dann zugleich auch ein Problem ein. Also die Schwierigkeit ist, dass der Staat, das ist gut, sagt, wir gewährleisten 80 bzw. 90% der Kredite. Also die verbürgen das gegenüber den Banken. Das ist gut.
Und bei dieser Prüfung fielen auch an sich gesunde Unternehmen raus, weil sie bei der Prognose ihrer Geschäftsentwicklung nur ein großes Fragezeichen haben. Immerhin haben einige Bundesländer das Programm mit ihren Mitteln aufgestockt. 9 Länder zahlen Soforthilfen auch für Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten. Die meisten begrenzen es dann auf 49 oder 50 Mitarbeiter. Doch wer mehr Menschen beschäftigt, ist bei Liquiditätsengpässen angewiesen auf die KfW-Kredite und eine wohlwollende Kreditprüfung der Hausbanken. Und da ist die Frage, wie ziehen diese mit? Markus Becker-Melching vom Deutschen Bankenverband versichert dazu.
Die privaten Banken wollen ihren Kunden in dieser außerordentlich schwierigen Situation zur Seite stehen. Unsere Kolleginnen und Kollegen in den Banken arbeiten seit 2 Wochen fieberhaft an Lösungen, um das KfW-Sonderprogramm schnellstmöglich in die Praxis umzusetzen. Nur so kommt die Hilfe auch dort an, wo sie dringend gebraucht wird. Gleichzeitig müssen wir aber feststellen, dass für manche Kunden die Voraussetzungen zur Teilnahme am KfW-Sonderprogramm nicht gegeben sind. Das gilt zum Beispiel für Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, das gilt für junge Unternehmen, also Start-ups. Zudem müssen die Kredite, die aufgenommen werden, ja auch zurückgezahlt werden. Deswegen glauben wir, dass weitere Maßnahmen, insbesondere eine Erweiterung der Haftungsfreistellung durch die KfW, dringend erforderlich sind.
Bisher trägt die KfW je nach Größe 80 oder 90% des Risikos. Das Bundeswirtschaftsministerium begründet es damit, dass eine 100-prozentige Haftungsübernahme nicht mit EU-Recht konform wäre, weil es als Beihilfe gelten würde. Aber es gibt darüber hinaus auch die Sorge vor Mitnahmeeffekten. Und wenn die Kreditinstitute nicht selbst zumindest ein gewisses Risiko mittragen, dass sie dann möglicherweise alles durchwinken. Und dann so gar keine Prüfung mehr stattfindet, ob das Unternehmen das wirklich braucht.
Jessica Sturmberg. Viele Firmen in ganz Europa kämpfen inzwischen um ihr Überleben, weshalb sich dann aber auch die Stimmung in der Eurozone inzwischen massiv verschlechtert hat. Holger Beckmann hat die Einzelheiten.
Unternehmen und Verbraucher in den Euro-Staaten blicken angesichts der Corona-Krise düster auf ihre Situation. Das europäische Barometer für das Geschäftsklima in diesen Ländern verzeichnete im März einen Rückgang um 8,9 Prozentpunkte. Das ist ein Einbruch in Rekordtempo. In Brüssel hieß es von der EU-Kommission, noch nie seit Einführung dieses ökonomischen Stimmungsmessers im Jahr 1985 habe man dort einen derart massiven Absturz gesehen. Dabei seien die Abfragen noch vor den teils drastischen Erlassen zu Unternehmensschließungen, Kontaktbeschränkungen oder Ausgangssperren erhoben worden. Was bedeutet, diese Faktoren werden die Stimmung weiter drücken. Die negativen Einschätzungen sind in allen Wirtschaftsbereichen ähnlich, ob im produzierenden Gewerbe oder im Dienstleistungssektor und genauso bei den Verbrauchern. Einen kleinen Lichtblick gibt es allerdings im Baugewerbe. Dort ist die Stimmung nicht ganz so massiv zurückgegangen. Für die nahe Zukunft rechnen Ökonomen damit, dass Beurteilungen und Erwartungen zur Geschäftslage sich weiter verschlechtern.
Der Bericht von Holger Beckmann war das. Und damit zur Wirtschaftspresseschau. Nicht nur in der Politik sorgt die Ankündigung von Adidas und anderen Unternehmen, für ihre zwangsweise geschlossenen Ladenlokale keine Miete mehr zahlen zu wollen, für ziemliche Empörung. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der Sportartikelhersteller sie inzwischen relativiert hat.
Das kann teuer werden für Adidas und Co., notiert die Süddeutsche Zeitung. Wer glaubt, die allgemeine Rette-sie-wer-kann-Stimmung unauffällig ausnutzen zu können oder darauf setzt, dass der Verbraucher die schicken Produkte aus dem eigenen Haus bald wieder bedenkenlos kaufen wird, könnte sich verrechnen. In Zeiten der sozialen Netzwerke kann der Ruf eines Unternehmens schneller beschädigt werden als je zuvor, übrigens auch der Ruf eines Managements. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: Ausgerechnet der Sportartikler, der gerade erst einen Gewinn von fast 2 Milliarden Euro ausgewiesen hat, scheint also bei erstbester Gelegenheit ein Rettungsinstrument zu nutzen, das anders gedacht war. Sollen hier mit Hilfe des Staates künftige Gewinne von Konzernen gesichert werden, wo es eigentlich um Existenzen von Mittelständlern gehen soll? Für die vielen Unternehmen, die während des Daueraufschwungs klotzig verdient haben, ergibt sich aus einem marktwirtschaftlichen Verständnis heraus die Verantwortung, gewissenhaft zu prüfen, ob sie sich wirklich aus öffentlichen Töpfen bedienen müssen. Ganz so einfach sei die Sache nicht, hält die Tageszeitung Taz aus Berlin fest. Die Vermieter von Gewerbeimmobilien sind meist ebenfalls Großkonzerne. Etwas überspitzt formuliert, Adidas kämpft jetzt gegen die Allianz, wenn es um die Mietzahlungen geht. Zudem sehen die Corona-Hilfsmaßnahmen vor, dass Mieten nur gestundet und später nachgezahlt werden. Adidas spart also gar kein Geld. Trotzdem ist klar, die Handelsketten verhalten sich eindeutig nicht im Sinne des neuen Rettungsgesetzes. Denn Adidas oder Deichmann sind nicht existenzbedroht. Das Handelsblatt verweist auf viele vorbildliche Unternehmen. Autohersteller wie Volkswagen prüfen die Produktion von medizinischem Gerät. Brauereien stellen Reinigungsalkohol her und verschenken ihn als Desinfektionsmittel an Krankenhäuser. Textilunternehmen schalten von Mode auf Mundschutz um. Hier zeigt sich nicht nur Flexibilität und Leistungsfähigkeit privater Unternehmen, sondern auch gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein. Dass es bei allen positiven Beispielen auch negative Ausreißer gibt, ist kein systemisches Problem. Das Schöne an einer Marktwirtschaft ist, dass Kunden so ein Verhalten sanktionieren können.
Adidas in der Kritik. Das war die Wirtschaftspresseschau, die Sie auch noch einmal im Internet nachhören oder nachlesen können unter www.deutschlandfunk.de. Ja, und das waren die Wirtschaftsthemen in unserem Sondersendeschema der Mittag. Gleich geht es hier weiter im Programm mit Themen dann aus Deutschland.